Herzlich willkommen zum Komsumcast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZPV und der Zürcher PR-Gesellschaft. Wir führen Gespräche mit Kommunikationsverantwortlichen und Journalisten. Heute mal ein Mann, der lange Journalist war, Chefredaktor des Tagesanzeigers, Chefredaktor der Zeit, dann eigentlich eine Art Manager, obwohl er sich nie so als Manager verstanden hat. Er war SRG-Generaldirektor. Und heute ist er als Publizist viel unterwegs und Autor. Herzlich willkommen, Roger Deweck.
Vielen Dank, ich freue mich auf unseren Austausch.
Ja, und wir bleiben selbstverständlich auch beim Du. Du warst ja mal mein Chef, also von daher lassen wir das auch beim Du. Die erste Frage stelle ich all meinen Gästen. Was hat Corona dich persönlich in deinem Leben gelehrt?
Ruhe. Ich habe noch vor Corona 2019 mein Buch geschrieben, im Unterengadin, in meiner Schreibklause, Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre. Und 2020 folgte auf die Schreibklausur die Corona-Klausur. Und dann habe ich das Buch aktualisiert und ergänzt, um gerade in Sachen Demokratie die Lehren aus Corona zu ziehen. Das heißt, die erste Hälfte 2021 war ich auch in den Bergen, auch im wunderschönen Dorf Sent. Und ich habe dieses Einsiedlerleben genossen und ich bin daran, jetzt mich zu resozialisieren. Als ich das erste Mal herunterkam von meinen Bergen im Zürcher Hauptbahnhof war, da war ich wie ein Dörfler und sage, warum sind die so hektisch, warum sind die so laut?
Ja. Das war so eine Entschleunigungsphase und jetzt beschleunigt sich dein Leben wieder etwas.
Ja, und das ist gut so, denn wenn wir das nicht tun, was wir jetzt gerade nämlich vollziehen, ein Gespräch, dann wird man dumm. Aus den Gesprächen, aus dem Austausch bezieht man so viele Impulse. Lektüre ist wunderschön, aber Gespräch ist ebenso schön.
Also ganz wichtig, das Gespräch. Und du hast in deinem Buch geschrieben, du hast es gerade erwähnt, du hast geschrieben, erst Trump, dann Corona, diese zwei sehr ungleichen Plagen werden als ein Wendepunkt in die Geschichte des 21. Jahrhunderts eingehen. Trump haben wir vorerst mal überstanden, man weiß ja nicht, kommt er wieder. Aber weshalb ist Corona so ein wichtiger Wendepunkt?
Also das Leid, das die Pandemie verursacht hat, das schiebe ich nicht beiseite. Aber politisch ziehe ich eine positive Bilanz. Die Klimafrage ist nicht etwa in den Hintergrund gerückt, sondern die Menschen haben gemerkt, ja, sowohl bei der Pandemie als auch in der Klimafrage ist die gesamte Welt gefordert. Gemeinsam sind wir gefordert. Und das hat das Bewusstsein eher geschärft. Gleichzeitig ist die Frage der zunehmenden Ungleichheit in den Mittelpunkt gerückt. Selbst der Internationale Währungsfonds, der IWF, der mit seinen Austeritätsprogrammen zu dieser Ungleichheit auf der Welt beigetragen hatte, sagt, wir müssen endlich den durch Corona verstärkten Teufelskreis der Ungleichheiten durchbrechen. Drittens ist mitten aus der Pandemie heraus eine mächtige antirassistische Bewegung entstanden, Black Lives Matter, in den USA und dann in Europa. Und viertens, ja, nicht unwichtig, die Frage der Gleichheit von Mann und Frau, der Diversität ist ebenfalls in den Mittelpunkt gerückt. Die herrschende Minderheit der Männer hat wie immer in Krisen gemerkt, dass es auf die systemrelevante Mehrheit der Frauen ankommt.
Also du ziehst eigentlich eine positive Bilanz und du schreibst auch, dass Corona eigentlich gezeigt habe, dass Populisten, wenn sie dann an der Macht sind, eigentlich nichts zu bieten haben und dann, wenn es große Probleme gibt, die eher noch verschlimmern als verbessern.
Die sind dafür da, Probleme zu bewirtschaften, daraus Kapital zu schlagen und nicht Probleme zu lösen. Mhm. Und das hat man gesehen in der Pandemie mit Donald Trump in den USA, mit einem Jair Bolsonaro in Brasilien und. Mhm. Und das war das eine. Das zweite, die Bäume wachsen auch für die reaktionären Populisten nicht in den Himmel. Mhm. Und irgendwo kommt der Punkt, wo sie sich fragen müssen, ja, was mache ich eigentlich? Und die einen wollen die radikale, glühende Anhängerschaft bedienen und noch extremistischer werden und die anderen möchten eher die Anstandsbourgeoisie ansprechen. Das gibt Zoff, zumal in diesen Parteien wirklich auch Leute, die streitsüchtig sind, zusammenfinden. Und man sieht, dass die Republikaner in den USA, wie latent auch die SVP in der Schweiz und viele andere zerstritten sind. Und ich meine, das Symbol des Scheiterns dieser Populisten ist in Italien Matteo Salvini. Ausgerechnet dieser eingefleischte Antieuropäer hat dem eingefleischten Proeuropäer Mario Draghi zum Amt des Ministerpräsidenten verholfen.
Also da sieht man eine wirkliche Entwicklung. Aber du hast jetzt gesagt, es ist positiv, aber andererseits spürt man doch auch eine Spaltung in der Gesellschaft, oder ist das auch ein bisschen von den Medien übertrieben, eine kleine Minderheit, die sich lautstark dann auf den sozialen Medien äußert? Oder würdest du sagen, es geht auch in der Schweiz eine tiefe Spaltung durch das Volk, oder ist das übertrieben?
Es gibt so etwas wie einen Konflikt innerhalb der Bürgerinnen und Bürgerschaft. Er muss nicht schlecht sein. Vieles, was wir in der Schweiz erreicht haben, ist aus dem Konflikt heraus hervorgegangen. Nur schon die moderne Eidgenossenschaft von 1848 ist aus einem Bürgerkrieg, sogar dem Sonderbundskrieg zwischen den liberalen, protestantischen, industriellen Kantonen, die zukunftsgewandt waren, und den katholischen, konservativen, landwirtschaftlichen Kantonen, die Ancien Regime rückwärtsgewandt waren, hervorgegangen. Und dass es zwischendurch mal in einer Gesellschaft Streit gibt, das stört mich nicht. Ich würde allerdings die Zahl der Impfgegnerinnen und Impfgegner nicht überbewerten. Es gibt einen harten Kern von Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretikern, etwa 10%. Die Umfragen zeigen, es gab die 10% vor der Pandemie und es wird sie wahrscheinlich auch danach geben.
Und was macht man mit denen? Die kann man gar nicht mehr erreichen, oder kann man die überhaupt noch erreichen? Offensichtlich mit den normalen Medien nicht. Sind die noch erreichbar?
Ich bin auch noch am Suchen, am Tasten. Was ist eigentlich los? Eine der Arbeitshypothesen, die ich im Moment überlege, ist schlicht und einfach: Wir haben über die vergangenen 2-3 Jahrzehnte so viele Kräfte in der Gesellschaft gehabt, die letztlich das Vernunftgeleitete ablehnten, die Aufklärung, das Erbe, das geistesgeschichtliche Erbe der Aufklärung. Und das muss sich früher oder später dann auch niederschlagen, und ein Teil der Gesellschaft heute lehnt die Erkenntnisse der Wissenschaft von vornherein ab, lehnt ein vernunftgeleitetes Vorgehen ab und definiert die Freiheit nicht so, wie der vernunftgeleitete Immanuel Kant, der große Philosoph, sie definiert hatte: Meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit der anderen beginnt, sondern sie definieren plötzlich die Freiheit: Freiheit ist, wenn ich machen kann, was ich will. Aber es gibt keine Freiheit anzustecken. Die Impfansteckungsfreiheit, die Ansteckungsfreiheit, die gibt es nicht. Mhm. Und diese Rücksicht, die muss die Gesellschaft nach und nach wieder erwerben.
Aber wie kann es geschehen in einem aufgeklärten Land wie die Schweiz, das sehr viel Geld auch in Bildung investiert, Schule, wie kann es sein, dass da ein Teil der Bevölkerung eben die Vernunft, die du sagst, ablehnt und ein Teil der Bevölkerung gar nicht an die Wissenschaft mehr glaubt, obwohl auch eigentlich unser Land, unser ganzer Wohlstand basiert auf der Wissenschaft, auf Innovation, auf Forschung, sonst wären wir nicht Nummer eins in vielen Gebieten. Wie kann das passieren in einem so reichen Land mit einem so großen Bildungssektor auch?
Das ist schon ein Rätsel, aber auch in einem reichen Land, wie in den armen Ländern, auch in Ländern mit großer Ungleichheit, wie in den Ländern, die ziemlich egalitär sind, wie in Nordeuropa beispielsweise, sind aufklärungsfeindliche, populistische Kräfte emporgeschossen. Mhm. Und da gibt es sicher eine wirtschaftliche Komponente. Diejenigen, beispielsweise am krassesten in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich schlicht und einfach vernachlässigt fühlen. Als der Bill Clinton, damals der amerikanische Präsident, sagte, it's the economy, stupid, beschloss er ein für alle Mal, das Wirtschaftliche hat Vorrang. Mhm. Er sagte nicht, it's the society, stupid, it's the ecology, stupid, it's the democracy, stupid. Und dann wurde die Ungleichheit immer größer und Leute haben die Aussichten verloren, die Perspektiven verloren. Viele, die dachten, mir geht's besser als meinen Eltern oder Großeltern, dachten aber jetzt gleichzeitig und neu, meinen Kindern und Enkeln wird's schlechter gehen. Und dann waren sie von der liberalen Demokratie enttäuscht und haben sich in die Arme autoritärer Populisten geworfen. In der Schweiz haben wir das Phänomen, dass die Aufklärung schon länger in Frage gestellt wird. Was tut die Schweizerische Volkspartei? Sie lehnt im Tiefsten sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Klimafrage, weil sie diese nicht gelten lassen will, ab. Mhm. Es gibt einen überwiegenden Konsens, dass es eine menschengemachte Erderwärmung, ja Erderhitzung gibt. Wir sehen mehr und mehr Phänomene davon. Aber das wurde geleugnet. Und wenn man sich auf diese Schiene der Realitätsverleugnung begibt und eigentlich nur noch das wahrhaben will, was einem passt, dann ist man anfälliger für solche Irrationalitäten, die jetzt durch die Gesellschaft strömen. Aber es ist nur der Ansatz einer Antwort. Man wird da hier viel tiefer graben müssen.
Ich hatte gerade ein Gespräch mit Rainer Eichenberger, der Ökonomieprofessor, der gesagt hat, Unzufriedenheit, unglückliche Menschen, das führt zu Entscheidungen, Vernunft abzulehnen, wenn man unzufrieden ist mit seinem Leben. Sind diese Kritiker unzufrieden mit ihrem Leben? Kann man das so erklären?
Das ist einer der seltenen Fälle, wo ich mit Rainer Eichenberger einverstanden bin.
Ja. Und weil es ist ja auch dieser Wutbürger aufgekommen, der Begriff dieses Wutbürgers, der zirkuliert ja schon seit Jahren eigentlich. Also mit Corona hat sich der noch verstärkt.
Wir haben schon eine Situation, auch eine wirtschaftliche, aber es geht sowohl das Wirtschaftliche wie das Psychologische immer ineinander. Und das muss ich einem Retolip nicht erklären. In der Schweiz, mit diesem Ultraliberalismus, wie ich ihn nenne, oder überzogenen Wirtschaftsliberalismus, haben wir weltweit, teilweise auch in der Schweiz, wiewohl etwas abgemildert in unserem Lande, die Unterschicht, der hat man noch mehr Opfer zugemutet, Sozialabbau, und die Mittelschicht ist erodiert. Mhm. Es wird heute beispielsweise für ein junges Ehepaar, selbst wenn beide arbeiten und gut verdienen, verdammt schwer, Wohneigentum zu erwerben, was früher absolut der Fall war. Das schwächt übrigens die bürgerlichen Parteien, die so sehr auf Privateigentum setzen. Und gleichzeitig wurden die Reichen reicher und die Superreichen superreicher. Und in diesem psychologischen Klima Ressentiments wundern mich da nicht.
Die kann man dann eben bearbeiten, diese Ressentiments. Genau das geschrieben, eine Überdosis, du hast es jetzt eigentlich auch gesagt, eine Überdosis Liberalismus ist Gift für die Demokratie, wie für den Kapitalismus, für die politische und wirtschaftliche Stabilität. Also hatten wir so einen Ultraliberalismus in den letzten Jahren?
Wir haben einen ungeheuren Machtverlust der Politik gehabt und einen ungeheuren Machtgewinn der Wirtschaft. Das ging einher mit etwas, was auch sehr segensreich sich ausgewirkt hat, nämlich mit dem freien Kapitalverkehr weltweit. Mhm. Aber nicht nur segensreich, wir sehen es jetzt, es ist die Globalisierung so weit gediehen, dass plötzlich die Versorgungssicherheit in Frage gestellt ist. Die raison d'être, der Daseinszweck des Kapitalismus, nämlich für kontinuierlichen Nachschub zu sorgen, ist in Frage gestellt, selbst bei dem wesentlichen Produkt einer digitalen Gesellschaft, nämlich den Chips.
Und aber die Globalisierung hat auch viel gebracht.
Sie hat
uns Produkte gebracht oder vielen Leuten Produkte, die sich früher nicht hätten leisten können. Nicht
vieles gebracht, aber gleichzeitig konnten die Regierungen nicht mehr so handlungsfähig sein wie vorher. Ja. Die Investoren sind gekommen, haben die nationalen Regierungen gegeneinander ausgespielt. Und wer spurte, da wurde investiert. Wer nicht spurte, da wurde nicht investiert. It's the economy, stupid.
Also die Wirtschaft war global oder ist global und die Politik eigentlich national.
Und das war die große Illusion der frühen Globalisierungsfreunde. Dank dieser Globalisierung könnte man endlich die Politik schachmatt setzen und der Weltmarkt würde nicht so wie der nationale Markt von der Politik beherrscht. Vielleicht würde die Politik nicht einmal mehr Rahmenbedingungen setzen, was ja eigentlich die Aufgabe in einem liberalen Ordnung ist. Und wie immer, deshalb Ultraliberalismus, wenn man solche Exzesse macht, kippt es ins Gegenteil. So viel Marktwirtschaft, dass wir heute eine Machtwirtschaft haben. Der Markt ist durch und durch politisiert. Das zeigt sich im Machtkampf, im Kräftemessen zwischen China und den USA, wo der Markt plötzlich zum politischen Instrument geworden ist, einerseits. Und andererseits haben wir die digitalen Riesen, Facebook und Co., die letztlich eine politisch-wirtschaftliche Macht ausüben, selbst unseren öffentlichen Raum, die Agora, das Forum, die Arena beherrschen, privatisiert haben. Und das ist auch eine Vermachtung des Markts, eine Politisierung des Markts. Und dagegen anzukämpfen, wie das beispielsweise von der Mitte heraus, ist ja kein Linker, ein Joe Biden in den USA versucht, ist absolut zweckmäßig.
Interessant, der Liberalismus, zum Teil ist in der Kritik, aber wenn man jetzt auf die deutschen Wahlen schaut, dann muss man sagen, dass bei den jungen Wählern die FDP Nummer 1 geworden ist, vor den Grünen noch, knapp vor den Grünen. Also, wie würdest du das jetzt interpretieren? Hat Liberalismus, vielleicht nicht der Ultraliberalismus, aber hat der Liberalismus bei jungen Leuten heute wieder eine Chance und warum?
Es gab eine erste Meldung, wonach die Jungliberalen vor den jungen Grünen wären. Und dann gab es die zweite oder die nachgelagerte Studie. Und dann war es plötzlich umgekehrt. Mhm. Und da waren die Grünen ein bisschen
weiter dran. Ja, es ist so ganz knapp.
Ganz knapp, aber es ändert nichts an einer absolut stichhaltigen Fragestellung. Deutschland ist natürlich, aber das ist kulturell mehr als systembedingt, ein durch und durch bürokratisiertes Land. Wir sind da im Vergleich wesentlich privilegiert in der Schweiz. Man kann mit den Behörden meistens nicht immer sehr vernünftig reden. Also wenn irgendein Steuerproblem ist, dann kann die Schweizerin, der Schweizer mit ihrer Steuerkommissarin, mit ihrem Steuerkommissar reden und eine gute Lösung finden. Und in Deutschland spürt man aber seit eh und je die Obrigkeit. Der Staat ist noch sehr obrigkeitlich geblieben und dass das gerade in der Jugend und in dieser Jugend, die Startups lancieren möchte, auch zu Reaktionen führt, ist eigentlich gesund. Diese Balance zwischen den Grünen auf der einen Seite und der FDP auf der anderen Seite, wenn sie es gescheit machen, kann das eine richtig gute Regierung werden.
Also diese Ampelkoalition, diese neue Regierung, und es ist vielleicht auch ein Corona-Effekt, oder? Dass die Jungen das Gefühl haben, wir haben am meisten unter diesen Einschränkungen gelitten, wir wollen jetzt wieder mehr Freiheit und so. Freiheit scheint plötzlich wieder ein Begriff zu sein, der bei jungen Leuten gut ankommt.
Ja, ich glaube aber auch, dass der Erfolg der FDP, der deutschen FDP bei den Jungen, in der Schweiz ist es ja ziemlich anders, auch daher rührt, dass der liberal-konservativere Teil der Jugend nach 16 Jahren CDU, CSU eigentlich dann einen Wechsel, einen Wandel wollte und sehr viele sind dorthin gegangen zur FDP. Aber
man kann ja auch argumentieren, dass die Schweiz eigentlich die Ampelkoalition schon hat, weil wir haben ja eine grün-liberale Partei. Also das, was da jetzt in Deutschland passiert, eine Koalition, die Grünen mit der FDP, das haben wir in der Schweiz schon in einer Partei, schon seit längerem und eigentlich mit recht großem Erfolg.
Nur die eigentliche große Koalition, die wir im Bundesrat haben, in dieser fehlt das ökologische Element nun wirklich schmerzhaft. Also der Bundesrat ist nicht mehr repräsentativ zusammengesetzt und ich glaube, dass ein Teil der Schwäche, der Handlungsunfähigkeit schweizerischer Politik oder der Handlungsschwäche schweizerischer Politik darauf zurückzuführen ist.
Dass man das dann, dieses Element dann würde allenfalls bei den nächsten Wahlen besser einbinden.
Wir werden sehen, weil die Invested Interest von bürgerlichen Parteien sind so groß, dass sie sich schwer tun werden, Macht abzugeben. Und dann ändert man ganz schnell die Spielregeln.
Du schreibst in deinem Buch, in Europa sei quasi die Popularisierung out. Eine Großzahl der Bürgerinnen und Bürger habe Sehnsucht nach Balance. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht ein bisschen sehr optimistisch gedacht? Stimmt das wirklich? In Frankreich zum Beispiel, du bist ja auch ein Frankreich-Experte, sieht man jetzt plötzlich, dass neben Marine Le Pen, die ja für den Rechtsextremismus steht, plötzlich jemand auftaucht, der noch rechtsextremer ist, noch mehr Islamhasser ist, dieser Journalist Eric Zemmour, dieser Polemist, und der überholt jetzt plötzlich Marine Le Pen. Also der ist plötzlich noch rechter als die Rechte. Ist das nicht eine bedenkliche Entwicklung?
Frankreich ist immer ein sehr eigener Fall gewesen. Es gibt ja einen großartigen Schweizer Publizisten und Historiker, Herbert Lüthi, der das Buch schrieb, Frankreichs Uhren gehen anders. Die Rechte ist noch rechter. Und die Linke mit dem Jean-Luc Mélenchon, diesem Linksnationalisten, diesem Deutschlandhasser, wie in alten Zeiten, ist noch linker. Klammer auf, der Linksnationalismus, der ja auch in Deutschland wirkt, zum Beispiel mit Sarah Wagenknecht, zum Beispiel in Teilen der Gewerkschaftsbewegung in der Schweiz, ist etwas vom Gefährlichsten überhaupt, Klammer geschlossen. Nein, Frankreich ist ein Land, das im Grunde genommen die Polarisierung durch Personen überwinden kann. Und Emmanuel Macron ist eine solche Person. Ich bin absolut zuversichtlich, dass er wiedergewählt wird.
Und ist es gut, dass er wiedergewählt wird?
Es ist sehr gut. Er hat mehr Reformen gemacht, und zwar ausgeglichene Reformen. Auf der einen Seite hat er da und dort das Kapital entlastet, auf der anderen Seite hat er aber auch die Arbeit entlastet. Und er ist bei etwa der Hälfte der Bevölkerung beliebt, was in deutschsprachigen Medien gar nicht so deutlich zum Ausdruck kommt. Viel beliebter als seine beiden Vorgänger.
Und zu dieser Zeit, genau.
Zu dieser Zeit. Mhm. Und Éric Zemmour hat nicht den Hauch einer Chance, gewählt zu werden. Und Marine Le Pen ist auch vollends in der Defensive. Ich finde, die Entwicklung in Frankreich bestätigt meine These vom Rückzug der Populisten, die deshalb umso gefährlicher werden, weil die sind auf Entzug, die hatten das Gefühl, die Welt wird uns gehören. Und wenn Protestparteien in die Defensive geraten, werden sie noch offensiver, noch aggressiver. Also sie bleiben ein Gefährdungspotenzial für die politische Kultur ohnehin. Aber ich sehe das.
Und sie schrecken dann natürlich die Mitte ab. Wenn sie noch aggressiver werden, noch mehr rechts, dann schrecken sie natürlich einen Teil der Wähler an. Weil Marine Le Pen hat ja versucht, so ein bisschen in die Mitte zu gehen, ein bisschen diese bürgerlichen Wähler zu umgarnen, so ein bisschen Entdiabolisierung ihrer Partei. Und das funktioniert nicht so ganz. Sie wird jetzt rechts überholt und das hilft dann vielleicht Emmanuel Macron.
Und dasselbe Phänomen hatten wir in Italien mit der Alleanza Nazionale, die ursprünglich faschistisch war und dann eine liberal-konservative Partei wurde. Und da wurde sie bedeutungslos. Und dasselbe sehen wir letztlich auch in der Bundesrepublik mit der AfD. Sie bewegt sich nicht in die Mitte, im Gegenteil. Sie bewegt sich immer stärker in den Extremismus, ins Neonazitum. Und deshalb hat sie bei der letzten Bundestagswahl auch empfindlich verloren.
Das heißt, du gibst eigentlich der Demokratie eine gute Chance, weil man hat wirklich das Gefühl, Demokratie ist auf dem Rückzug. Man hat das Gefühl, weshalb versuchen selbst Staaten, die eigentlich wirklich sehr demokratisch sind, weshalb gibt es einen Teil der Bevölkerung, die so eine Sehnsucht hat nach irgendetwas Autoritärem. Du gibst der Demokratie eine gute Chance, auch ein gewisses Revival dann wieder zu haben.
Sehr wohl, und bin sogar, wir sind ja unter uns, ein bisschen stolz. Ich habe dieses Buch Die Kraft der Demokratie 2019 geschrieben, bevor all das einsetzte, was wir jetzt beobachten. Ich hatte damals schon die ganz große Zuversicht, dass die Demokratie sich wiederfindet. Es ist die einzige nicht autoritäre Staatsform. Sie muss sich modernisieren. Sie wurde erfunden im 17., 18. Jahrhundert. Das Grundprinzip bleibt. Man setzt in Wettbewerb drei Institutionen, Parlament, Regierung, Justiz. Man setzt in Wettbewerb drei Grundwerte, die wir von der Französischen Revolution ererbt haben: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Nachhaltigkeit. Alle anderen Staatsformen sagen, so geht's lang. Die Demokratie öffnet die Debatte. Die Debatte ist das, was der Mensch will. Er will reden, er will ernst genommen werden und mitreden, mitentscheiden. Das macht die Stärke dieser Staatsform aus. Aber sie ist natürlich langsam. Jede Staatsform ist langsam. Gerade in Sachen Ökologie ist auch die Demokratie langsam, aber sind die anderen Staatsformen nicht schneller, weil der Mensch langsam denkt und der Mensch noch langsamer umdenkt.
Und vor allem die Demokratie teilt die Macht auf, oder? Es gibt nicht einen Machtblock, einen Führer, eine autoritäre Gestalt, sondern die Macht wird geteilt. Und es gibt vor allem auch immer einen Wechsel. Es ist ganz klar, dass eben jemand nicht wie jetzt der chinesische Präsident bis auf Lebenszeit irgendwo dort ist oder der Herr Putin oder der Herr Erdogan, der das zum Teil auch glaubt. Also Demokratie heißt immer auch Machtwechsel, den Machtwechsel mitdenken, die Macht wird aufgeteilt auf verschiedene Institutionen.
Der Wechsel ist programmiert, das Verfahren für einen Machtwechsel ist da, wohingegen in autoritären Systemen der Machtwechsel eigentlich immer mit großer Unruhe, wenn nicht mit großen Wirrnissen verbunden ist. Und diese Stückelung der Macht, die du erwähnt hast, die ist mir so wichtig. Man sieht, dass alle autoritären Populisten im Grunde genommen diese Gewaltenteilung, die der Montesquieu ja auf den Punkt gebracht hatte, hassen. Ein Donald Trump, der verachtete das Parlament, er gängelte die Justiz, wollte sie sogar instrumentalisieren zu eigenen Zwecken. Und er setzte selbst die unabhängige Zentralbank unter Druck und die freien Medien von der Qualität einer New York Times oder einer Washington Post, die hat er diffamiert als Fake News. Er wollte im Grunde genommen alle Macht auf sich vereinen und das ist das Kennzeichen sämtlicher autoritäre Populisten. Sie sind letztlich anti-institutionell. Sie möchten die demokratischen Institutionen zugunsten der starken Person, des starken Manns, denn offenbar muss es auch noch ein Mann sein, stärken.
Interessant, dass dann in der Schweiz es eben trotzdem gerade Leute, die stark für die Institutionen sind oder sagt, man muss Respekt haben vor den Institutionen, einem solchen Mann nachlaufen. Das ist schon auch interessant.
Also Christoph Blocher, um ihn zu nennen, ist ein Anti-Institutioneller. Als er den Nationalrat verließ, sagt er, das Parlament ist Zeitverlust. Mit der Goldinitiative wollten Kreise, die ihm nahestehen, die Zentralbank, die Schweizerische Nationalbank, letztlich lahmlegen, kaltstellen.
Schwächen.
Der Initiative, die letztlich uns verabschiedet hätte von der Europäischen Menschenrechtskonvention, wäre die Justiz empfindlich geschwächt worden. Ohnehin verlangen SVP-Kreise, also die Richter, das sind die fremden Richter, aber auch die eigenen sollen bitte stillhalten und den Volkswillen anwenden und nicht etwa die Gesetze anwenden. Und selbst das schöne Medienhaus, für das du nach wie vor arbeitest, für das ich so gern viele Jahre gearbeitet habe, die SRG, die ja auch einen institutionellen Charakter hat. Sie sorgt durch Finanzausgleich, dass auch die drei sprachlichen Minderheiten gutes Radio, gutes Fernsehen, gute audiovisuelle Produktion haben, sollte mit der Nobilac-Initiative von der Landkarte gestrichen werden. Knapp 72% der Schweizerinnen und Schweizer haben sich dagegen gewehrt. Es zeigt, auch dieser Fall zeigt, die Schweizer stehen zu ihren Institutionen.
Ganz wichtig, und wir sind jetzt gerade bei den Medien noch gelandet, zum Schluss. Wie gut haben eigentlich die klassischen Medien, reden wir mal noch von den klassischen Medien, du hast die SRG angesprochen, aber auch die anderen Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, wie gut haben die ihren Job in dieser Corona-Krise gemacht? Weil zum Teil ist die Kritik aufgekommen, die klassischen Medien seien zu regierungsfreundlich, sie hätten alles abgesegnet quasi, kritiklos. Zum anderen hat man aber auch gesagt, kritisiert jetzt nicht immer die Regierung, die ist jetzt in einer ganz schwierigen Lage, wir sind in einer Pandemie, wir können eigentlich nicht die Regierung kritisieren. Wie haben die klassischen Medien ihren Job gemacht?
Alles in allem gut. Wie immer die Medien, sie arbeiten gut, aber natürlich gibt es auch immer Schwachstellen. Eine ganz große Stärke im schweizerischen Journalismus, die hat sich entfaltet in der Pandemie, das ist der Datenjournalismus. Und das gilt sowohl bei Tamedia wie bei der Neuen Zürcher Zeitung, wie auch bei der SRG. Da hat man gesehen, was da für eine Kompetenz zusammengekommen ist. Und natürlich gab es eine Vielzahl von Meinungen, dass die anfänglichen Medienkonferenzen des Bundesrats oder des Bundesamts für Gesundheit live übertragen wurden. Das haben übrigens auch private Medien getan. Entsprach einem elementaren Bedürfnis. Praktisch jede und jeder wollte eine Zeit lang diese Medienkonferenzen verfolgen. Das war Dienst an der Kundin, Dienst am Kunden. Und selbstverständlich eine Bandbreite von Meinungen, selbstverständlich wie immer im Medienbetrieb da und dort der Hang, was zu dramatisieren, was vielleicht nicht ganz so dramatisch ist. Und selbstverständlich wie immer auch im Medienbetrieb, nachher hat man es besser gewusst, als man es vorher hätte wissen wollen. Aber insgesamt finde ich, lässt sich die Leistung unseres Gewerbes, ich zähle mich im Entferntesten noch dazu, sehen.
Genau, das hat ja eigentlich auch das Jahrbuch jetzt ergeben, wo immer die Medien dann ein bisschen beurteilt werden. Das Jahrbuch hat gesagt, die Wichtigkeit hat eigentlich noch zugenommen in dieser Krise der klassischen Medien. Aber gleichzeitig kann man weiterhin feststellen, dass eigentlich die Finanzierung der Medien noch schwieriger geworden ist, weil gerade im letzten Jahr natürlich die Werbeeinnahmen eingebrochen sind. Alle müssen sparen, auch die SRG, was dann die Qualität langfristig wieder senken könnte. Also wir haben da immer noch das Problem, dass wir eigentlich die Finanzierung der klassischen Medien nicht auf einem gesunden Fundament haben.
Und das ist sowohl ein medienpolitisches als auch ein demokratiepolitisches Problem. Der Journalismus heute ist zum Verlustgeschäft geworden. Eine gute Demokratie aber braucht einen guten Journalismus. Und deshalb plädiere ich auch, ich mache ja in dem Buch 12 Vorschläge für die Demokratie. Und der eine Vorschlag ist, dass über die öffentlichen Medienhäuser hinaus guter Journalismus finanziert wird. In Nordeuropa gibt es Modelle, die die redaktionelle Unabhängigkeit absolut wahren, die sogar teilweise zur redaktionellen Unabhängigkeit beitragen, weil oft auch die zweitstärkste Zeitung in einem Markt gestärkt wird und so mithalten kann mit der stärksten. Mit anderen Worten, hier brauchen wir diese Begleitung der Demokratie durch einen guten Journalismus. Und wenn er privat und kommerziell nicht mehr rentiert oder sich nur noch durch und durch kommerzialisiert behaupten kann, dann wird öffentliche Finanzierung, die ich natürlich lieber im Grundsatz nicht hätte, unerlässlich.
Noch ein Wort zu den sozialen Medien. Wir haben jetzt die Debatte um Facebook. Es gibt jetzt auch Facebook-Papers, wo man ganz klar sieht, dass Facebook zum Teil die Algorithmen natürlich so gesteuert hat, dass es eben möglichst viel Hassrede, die wird eher noch angefeuert als reduziert. Was bedeutet das für die Demokratie, diese Tech-Giganten, diese Googles, Facebooks dieser Welt, Instagram und wie sie alle heißen?
Sie sind die allergrößten Polarisierer, noch viel stärker als ein Donald Trump oder ein Christoph Blocher. Sie haben mit den Algorithmen das hochgespült in der öffentlichen Meinung, was die Leute polarisiert, radikalisiert, emotionalisiert, von der Aufklärung entfernt, die Emotion statt der Ratio. Und besonders gefährlich wird es in den USA, wenn wir Massenmedien, herkömmliche Medien haben, die sich diesem Muster dann unterwerfen und dieses Zusammenspiel von irrationalen sozialen Medien und irrationalen Massenmedien wie in den Murdoch-Medien, das wird gefährlich. Es fängt auch in Deutschland an, mit Bild TV zum Beispiel. Dieses Zusammenspiel mit den sozialen Medien und Bild-TV. Zum Glück sind wir in der Schweiz davon bis jetzt verschont und wir sollten alles daran setzen, dass wir nach wie vor, und die direkte Demokratie braucht das erst recht, auf einen vernunftgeleiteten Journalismus setzen.
Da wären wir schon fast am Ende, ein fast schon gutes Schlusswort, aber jetzt noch 5 Sätze zum Ergänzen für dich, Roger. Der Populismus schwächt sich ab, weil
er keine Lösungen bringt in Zeiten, da man Lösungen mehr denn je braucht. Das sind harte Zeiten.
Ich glaube an die Kraft der Demokratie, weil?
Weil sie die einzige Staatsform ist, die jedem Menschen das Gefühl geben kann, wenn sie es richtig tut und wenn sie sich auf die Höhe der Zeit begibt, ernst genommen zu werden und nicht einfach untertan zu sein.
Demokratien müssen sich aber auch erneuern, weil?
Weil die Welt sich erneuert. Wir müssen im 21. digital-ökologischen Jahrhundert diese Demokratie auf die Höhe der Zeit bringen. Die Ökologie ist das schwächste Glied in der Politik. Wir müssen sie institutionell stärken.
Journalismus ist für eine Demokratie unverzichtbar, weil?
weil Journalismus und Demokratie gleichzeitig erfunden worden sind. Beide sind Kinder der Aufklärung und diejenigen, die autoritär regieren wollen, die wollen nie die Medienfreiheit, nie die Meinungsfreiheit. Sie wollen nicht die Kritik und die Korrekturfähigkeit, die aus der öffentlichen Debatte erwächst. Und deshalb sind die Medien in Zeiten, da es eine autoritäre Versuchung gibt, noch wichtiger.
Ich arbeite weiter als Journalist und Publizist, weil
es Spaß macht.
Sehr gut. Vielen Dank, Roger Deweck, für das Gespräch. Dein Buch ist gerade als Taschenbuch erschienen, in einer erweiterten Ausgabe, neues Vorwort auch, und heißt Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre. Vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit, dass Sie diesem Gespräch zugehört haben. Sie finden die ConsumCast auf unserer Homepage communicationsummit.ch, dann aber auch auf Spotify, Apple, YouTube und wo es überall sonst noch Podcasts gibt. Der nächste ConsumCast erscheint dann wieder im Dezember. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.